herzlich willkommen zu unserer DX-Sendung hier von Radio HCJB am Wochenende 18. und 19. Juli. Schön, dass ihr auch heute eingeschaltet habt. Es geht gleich los mit den DX-Tipps der AG, DX und Olaf Mertens. Dann hören wir eine kleine Andacht mit Rüdiger Klaue und zum Schluss den Beitrag auf Empfang mit Thomas Riegler. Ich wünsche euch angenehme und störungsfreie 30 Minuten. Mein Name ist Horst Wiese.
Willkommen zur heutigen Sendung der AGDX, der Arbeitsgemeinschaft DX. Mein Name ist Olaf Mertens und ich habe dieses Programm zusammengestellt. Über eine eigene Sendestelle in Pinneberg in Schleswig-Holstein strahlt der Deutsche Wetterdienst mehrmals täglich Seewetterberichte, Warnungen und Wettermeldungen aus. Gesendet wird auf Lang- und Kurzwelle in Textform als Funkfernschreiben. Auf Kurzwelle werden aber auch diverse Wetterkarten als Fax gesendet. Die Vorhersagen decken die Gebiete Nord- und Ostsee, Ostatlantik sowie das Mittelmeer ab. Erste Übermittlungen von Wettermeldungen über Funk gab es in Deutschland bereits in den Jahren 1931 bis 32. Eine erste deutsche Kurzwellenstation dafür wurde Anfang der 30er Jahre auf dem Flughafen Fuhlsbüttel errichtet. 1934 kam es dort zu einem schweren Unglück. Ein Passagierflugzeug prallte bei schlechtem Wetter gegen die Sendemasten. Bei dem Absturz kamen alle Insassen ums Leben. Dieser Unfall war der Anlass, nach einem neuen Standort für eine Sende- und Empfangsanlage zu suchen. Bald wurde eine neue Funkstation auf dem heutigen Gelände in Pinneberg gebaut. Das etwa 10 Hektar große, moorige Elbwiesengrundstück ist ideal für einen Senderstandort. Ende 1935 begann hier ein erster Betrieb über 3 Kurzwellen- und 3 Langwellensender mit Wettermeldungen der Deutschen Seewarte, Sendungen für die Luftfahrt und einem Überseefunkdienst. 1939, mit Beginn des Zweiten Weltkrieges, wurde die Station weiter ausgebaut und nach dem Krieg von der Besatzungsmacht übernommen. Im Oktober 1950 übergab man die Sendestelle Pinneberg dem damaligen Meteorologischen Amt für Norddeutschland. 1953 wurde der Deutsche Wetterdienst mit der Zentrale in Offenbach gegründet, zu dem die Wetterfunkstelle seitdem bis heute gehört. Im Jahr 1998 mussten die 4 Sendemasten von 1934 durch die jetzigen 2 99 Meter hohen Masten ersetzt werden. Für die Übertragung der Wetterdaten und Karten kommen heute ein 20 Kilowatt Langwellensender und insgesamt 13 Kurzwellensender mit Sendeleistungen zwischen einem und 20 Kilowatt zum Einsatz. Zu empfangen sind die Meldungen auf der Langwelle 147,3 kHz und auf 8 Kurzwellenfrequenzen. Die Station arbeitet mit mehreren Rufzeichen, die alle mit DDH oder DDK beginnen. Die aktuellen Daten für die Ausstrahlung kommen aus der Zentrale des Deutschen Wetterdienstes in Offenbach. Sie werden über das Intranet des DWD zugeführt. Die große Antennenanlage der Wetterfunkstelle befindet sich direkt neben der A23 bei Pinneberg. Sie ist rechts von der Autobahn gut zu sehen, wenn man von Hamburg in Richtung Heide fährt. Die größte Sendeantenne ist die des Langwellensenders DDH-47. Sie ist an 2 je 99 Meter hohen geerdeten, abgespannten Stahlfachwerkmasten aufgehängt. Der eigentliche senkrechte Strahler hat eine Länge von 80 Metern. Über die gleiche Antenne wird seit dem 29. August 2006 ein Navtex-Sender mit 1 Kilowatt Leistung betrieben. Navtex ist die Abkürzung von Navigational Text Messages und ein internationaler automatischer Wetter- und Warnfunkdienst für die Schifffahrt. Weltweit wird auf gleicher Frequenz zeitversetzt in einem fehlerkorrigierenden Funkfernschreibverfahren gesendet. Auf 518 kHz kommen Meldungen in englischer Sprache. Auf der in Pinneberg neu eingerichteten Frequenz 490 kHz wurden erstmals Meldungen in deutscher Sprache über einen Navtex-Sender gesendet. Weltweit gibt es über 120 Navtex-Sender. Der Sender in Pinneberg wird in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie betrieben. Er ist der einzige deutsche Sender dieses weltweiten Netzes. In der Sendestelle sorgen 4 Techniker rund um die Uhr für einen störungsfreien Betrieb. In der eigenen Werkstatt der Dienststelle können auch Reparaturen durchgeführt werden. Für die Kurzwelle gibt es mehrere verschiedene Stab- und Reusenantennen und auch eine drehbare logarithmisch-periodische Richtantenne. Über die Wetterfunkstelle Pinneberg werden bei Bedarf auch die Forschungsschiffe Polarstern und Meteor mit speziellen Wetterdaten versorgt. In der Arktis ist die Kurzwelle von besonderer Bedeutung, da dieses Gebiet über Satelliten nicht versorgt werden kann. Im Kurzwellenempfänger werden die als Fax übertragenen Wetterdaten oder auch die Fernschreibaussendungen als Töne wiedergegeben. Sie können über den Soundkarteneingang eines Computers und einem geeigneten Programm ausgewertet und sichtbar gemacht werden. Früher wurden gesprochene Seewetterberichte auch über Mittelwellensender der Rundfunkanstalten ausgestrahlt. Anfang 2016 wurde die Nutzung der Mittelwelle für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland jedoch eingestellt. Danach hat der Deutsche Wetterdienst auch mit der Sprachausstrahlung von Seewetterberichten in AM auf Kurzwelle begonnen. Gesendet wird auf 6180 kHz. Die Sendezeiten sind 6 Uhr, 12 Uhr und 20 Uhr Weltzeit. Diese Ausstrahlung der Seewetterberichte für die Nord- und Ostsee befinden sich offiziell im technischen Testbetrieb. Empfangsberichte über Sendungen des Wetterfunksenders Pinneberg werden vom Deutschen Wetterdienst übrigens mit einer QSL-Karte bestätigt. Das war der heutige Beitrag der AGDX. Empfangsberichte über dieses DX-Programm bestätige ich gerne mit einer AGDX-QSL-Karte. Bitte schickt eure Empfangsberichte an folgende Anschrift: AGDX e.V., Postfach 1214 in 61282 Bad Homburg, Deutschland. Informationen zur AGDX, der Arbeitsgemeinschaft DX, gibt es auch im Internet unter www.agdx.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dahin alles Gute und weiterhin gute X, Olaf Mertens.
Ein ganz herzliches Dankeschön an Olaf für diesen Beitrag. Ihr seid weiterhin eingeschaltet beim DX-Programm hier von Radio HCJB. Von hier aus Schottland gibt's nichts Besonderes zu berichten. Wir hatten ganz gutes Wetter die letzte Woche, Sonnenschein so um die 20 Grad, also ganz, ganz angenehm. Und in Deutschland war es natürlich wieder viel wärmer. Aber wir sind ganz froh, hier zu sein und genießen die Kühle auch. Okay, es geht weiter mit der kleinen Andacht und Rüdiger Klaue.
An einem schönen Sommertag um die Mittagszeit war große Stille am Waldrand. Die Vögel hatten ihre Köpfe unter die Flügel gesteckt und alles ruhte. Da streckte der Buchfink sein Köpfchen hervor und fragte: »Was ist eigentlich das Leben?« Alle waren betroffen über diese schwierige Frage. Die Heckenrose entfaltete gerade eine Knospe und schob behutsam ein Blatt ums andere heraus. Sie sprach, »Das Leben ist eine Entwicklung.« Weniger tief veranlagt war der Schmetterling. Er flog von einer Blume zur anderen, naschte da und dort und sagte, »Das Leben ist lauter Freude und Sonnenschein.« Drunten im Gras mühte sich eine Ameise mit einem Strohhalm, 10-mal länger als sie selbst, und sagte, »Das Leben ist nichts als Arbeit und Mühsal.« Geschäftig kam eine Biene von einer honighaltigen Blume auf der Wiese zurück und meinte dazu, »Nein, das Leben ist ein Wechsel von Arbeit und Vergnügen.« Wo so weise Reden geführt wurden, streckte auch der Maulwurf seinen Kopf aus der Erde und brummte, »Das Leben? Es ist ein Kampf im Dunkeln.« Nun hätte es fast einen Streit gegeben, wenn nicht ein feiner Regen eingesetzt hätte, der sagte, »Das Leben besteht aus Tränen, nichts als Tränen.« Dann zog er weiter zum Meer. Dort brandeten die Wogen, warfen sich mit aller Gewalt gegen die Felsen und stöhnten, »Das Leben ist wie ein vergebliches Ringen nach Freiheit.« Hoch über ihnen zog majestätisch der Adler seine Kreise. Er frohlockte, »Das Leben? Das Leben ist ein Streben nach oben.« Nicht weit vom Ufer entfernt stand eine Weide. Sie hatte der Sturm schon zur Seite gebogen. Sie sagte, »Das Leben ist ein sich Neigen unter eine höhere Macht.« Dann kam die Nacht. Mit lautlosen Flügeln glitt der Uhu über die Wiese dem Wald zu und krächzte, »Das Leben heißt, die Gelegenheiten nützen, wenn andere schlafen.« Und schließlich wurde es still in Wald und Wiese. Nach einer Weile kam ein junger Mann des Weges. Er setzte sich müde ins Gras, streckte dann alle Viere von sich und meinte erschöpft vom vielen Tanzen und Trinken, »Das Leben ist ein ständiges Suchen nach Glück und eine lange Kette von Enttäuschungen.« Auf einmal stand die Morgenröte in ihrer vollen Pracht auf und sprach, »Wie ich, die Morgenröte, der Beginn eines neuen Tages bin, so ist das Leben der Anbruch der Ewigkeit.« So heißt es in einem schwedischen Märchen. Bei aller Freude und aller Mühsal, bei allem Kampf und allem Dunkel, bei aller Lust und allen Tränen, ist unser Leben auf die Ewigkeit hin angelegt. Leben ist Anbruch und Aufbruch. Leben ist auf Kommendes aus, ein echtes Abenteuer.
Ihr seid weiterhin eingeschaltet beim DX-Programm hier von Radio HCJB. Ich komme zu den Sendezeiten und Frequenzen, und zwar könnt ihr uns hören, also das DX-Programm jeden Samstag und Sonntag um 6.30 Uhr, 11.30 Uhr, 16 Uhr, 19 Uhr und 23 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit. Und wir senden 7 Tage die Woche, 24 Stunden jeden Tag, hört gerne mal in eines der anderen Programme rein. Und ihr könnt die Sendung verfolgen auf Kurzwelle auf 3995 kHz im 75 Meter Band und 5920 kHz im 49 Meter Band. Besonders bei der Kurzwelle sind wir immer wieder daran interessiert, wie gut ihr das Programm empfangen könnt, ob ihr es überhaupt empfangen könnt. Also schickt uns gerne Empfangsberichte und dann bekommt ihr auch, wenn das Ganze richtig ausgefüllt ist, eine aktuelle QSL-Karte. Ihr könnt unsere Sendung aber auch weiterhin verfolgen über Satellit, über den Satelliten Astra unter HCJB Deutsch. Dann haben wir eine Telefon-App und im Internet sind wir zu hören unter www.hcjb.de, dort im Livestream und auch im Podcast. Wie gesagt, wir freuen uns immer, wenn ihr uns schreibt. Zum Schluss der Sendung gebe ich unsere Adresse bekannt. Jetzt geht es weiter mit dem Beitrag auf Empfang mit Thomas Riegler.
Auf Empfang, eine Sendung von und mit Thomas Riegler.
In der Nacht vom 18. auf den 19. Juni 2026 ist einer der Privatradio-Pioniere Deutschlands und auch Österreichs im Alter von gerade einmal 72 Jahren verstorben. Sein Name Jürgen von Wedel. Er war Mitbegründer von Radio Bavaria International. Im Mai 2024 hat mir Jürgen von Wedel die spannende Geschichte seines Senders im Zuge eines Interviews erzählt. In Erinnerung an ihn hören wir heute und in der kommenden Folge Auszüge aus diesem Interview.
Radio Bavaria International. RBI ist eine Privatradiostation in Südtirol mit Studios in München und Innsbruck. Sie hören Bavaria auf UKW 103,2 und 103,5 MHz. RBI sendet täglich rund um die Uhr ein internationales Popprogramm, moderiert in deutscher Sprache. Radio Bavaria International.
Heute machen wir eine Reise in die Radiogeschichte und haben dazu einen interessanten Gast bei uns, und zwar den Herrn Jürgen von Wedel. Der hat ganz was Spannendes gemacht. Was war denn das genau?
Thomas, freut mich, dich hier zu sehen und dass ich bei dir sein darf. Ja, meine Geschichte, die ich hier gerne erzählen will, hat natürlich mit Privatradio zu tun. Das war immer mein großer Traum. Vielleicht kurz dazu erklärt, ich bin 1977 nach München gekommen und wollte dort Elektrotechnik studieren und bin aber eigentlich kein großer Theoretiker gewesen, war immer Praktiker, ich musste immer machen, ich musste irgendwas per Hand machen, das war immer gut. Und dann, da kam mir sehr zu Pass, dass ich über CB-Funk damals einen Medienjournalisten kennenlernte, das war der Joe Lüders, und der war vor kurzer Zeit aus Hamburg gekommen, wohnte jetzt auch in Bayern. Er hatte eine Diskothek, auch in Kolbermoor, und er war, wie gesagt, Journalist und hatte dann die undankbare Aufgabe, ein CB-Funkgerät in sein Auto einzubauen, was nicht so ganz klappte, und er fragte eben, ob ich ihm dabei helfen könnte. Und das war so der Beginn unserer ersten Freundschaft, die eben, wie gesagt, immer mit neuen Medien zu tun hatte.
Aber wie kommt man jetzt von neuen Medien zum Radio?
Ja, das passierte eigentlich durch, na, Unfall will ich nicht sagen, aber eben durch eine irre Sache, denn Joe produzierte Sendungen für Urlauber in Italien und machte dort Reiserufe so vom ADAC und so und brachte das zu verschiedenen italienischen Radiostationen, die seit 1977 in Italien schon erlaubt waren, und weil die Öffentlich-Rechtlichen waren an sowas nicht interessiert. Aber okay, er brachte Kassetten nach unten, nach Südtirol, die wurden dort bei verschiedenen Radiostationen in Florenz oder auch in verschiedenen Südtiroler Gegenden ausgestrahlt, und wir haben also nette Musik gebracht und ähnliches. Naja, und er rief mich dann eben eines schönen Tages an und sagte, Jürgen, du musst ganz dringend zu mir nach Schwabing kommen. Er wohnte im 9. Stock eines Hochhauses, und da hatte er einen Grundig-Satellit, einen sehr empfindlichen Radioapparat, auf seinem Balkon, einem Windsbalkon, aufgestellt und hörte seine eigene Radiosendung aus Italien. Und ich sagte, das kann nicht sein, das ist unmöglich. Wie willst du hier in München Radiostationen aus Italien hören? Das geht doch gar nicht. Und dann sagte er, doch, doch, das ist meine eigene Sendung, hör doch mal ein bisschen rein. Und wirklich, es war er, der moderierte und so. Und er sagte, du, das sind wahrscheinlich Überreichweiten und das wird nach einer bestimmten Zeit wieder weg sein. Und daraufhin sagte er, dann ist es mir egal, kauf mir bitte die größte UKW-Empfangsantenne, die du kriegen kannst, und die will ich hier oben auf dem Balkon haben. Und das habe ich gemacht, habe eine große UKW-Antenne für ihn gekauft, die kaum auf den Balkon passte, aber der Sender war jetzt rauschfrei in München zu hören. Und dann habe ich nach ein paar Tagen angerufen und habe gesagt, okay, ich muss dich wahrscheinlich trösten, diese Überreichweiten sind vorbei, du kannst den Sender nicht mehr hören. Dann sagt er, das ist zwar alles sehr viel schwächer geworden, aber ich kann den Sender noch hören.
Was für Sender war das? Und war das eher zufällig oder hat er eher schon mit Absicht Richtung Lourdes gestreut? Hat man dann auch schon gewusst, wo der Sender herkommt?
Ja, das haben wir natürlich dann schnell rausbekommen. Und zwar, wie gesagt, er hat es ja zu verschiedenen Sendern gebracht. Und das war jetzt eben ein Sender, der hieß Radio Isaac, Radio Isaco. Und der saß in Klausen in Südtirol und hatte sozusagen verschiedene Sender und hatte eben einen Sender auch auf dem Berg Zirok. Und das war der Sender, den wir eben dort hörten, auf 102,8 MHz. Das war eben wirklich das Irre an der Sache. Irgendwie ist aus dieser ganzen Situation diese Idee in uns aufgestiegen, haben gesagt, Moment mal, wenn wir hier Privatradio aus Italien hören. In Deutschland war es übrigens zu der Zeit noch nicht erlaubt, Privatradio zu machen. Ist das nicht vielleicht eine Idee für uns? Wir sind beide Radio interessiert. Wir würden doch wahnsinnig gerne auch Radio machen. Meinst du, das wäre vielleicht eine Idee? Und er sagte, ja, das könnte eine gute Idee sein. Und ich mache mich jetzt mal etwas schlauer. Und darauf ging dann unsere Vorarbeit los.
Ich möchte nur mal zu dem Berg Zierock zurückkommen. Ja, wo liegt denn der überhaupt und wie hoch ist der?
Genau, der Zierock ist gar nicht so hoch, wenn man mit den Alpen spricht. Also er ist ungefähr dort, wo wir hin wollten, ist er ca. 1680 Meter, knapp 1700 Meter hoch. Also jedenfalls die Zierockalm, auf der wir gewesen sind. Der Berg geht also dort noch höher. Aber dort, wo wir hin wollten, wo es einigermaßen zu realisieren war, das war auf einer Höhe von 1680 Meter. Dieser Sender von Radio Isaac war schon gedacht für Innsbruck. Und zwar haben die wohl schnell rausgekriegt bei Radio Isaco, dass man ihre Sendungen auch ein bisschen außerhalb von Italien hören konnte. Und Innsbruck war ja nun nicht weit weg von der italienischen Grenze. Und da wollten sie eben Innsbruck versorgen. Dass sie damit gleichzeitig auch noch Bayern versorgten, das war denen überhaupt nicht klar. Und darauf entstand eben unsere Idee, da müssen wir doch was draus machen können. Wie gesagt, der Punkt, dieser Zierockberg, ist ungefähr 15 Kilometer weg von der österreichischen Grenze und deshalb war es eben möglich. Und wenn man dort auf dem Berg war, konnte man Innsbruck erahnen, jedenfalls da, wo wir als erstes waren. Dann haben wir eben gesagt, okay, wir müssen nochmal ausprobieren, ob es nicht auch vielleicht auf anderen Bergen funktioniert, vielleicht geht es noch besser, andere Berge, die noch höher sind. Und dann haben wir also verschiedene Tests gemacht mit einer Amateurfunkantenne, denn wir waren ja beide Amateurfunker und haben also auf verschiedenen Bergen Tests gemacht. Dabei war dann immer einer in Südtirol, hat die Antenne und einen Sender aufgebaut und der andere war in München. Ich hatte eine Hochantenne in München für Amateurfunkbereich und dann haben wir Tests gemacht. Wir haben uns zusammengerufen übrigens über das Amateurfunkrelais auf der Zugspitze, denn es gab ja noch keine Handys. Wir hatten sonst keine Möglichkeit, uns zu kontaktieren. Aber das klappte ganz gut. Also wir haben uns getroffen auf der Zugspitze und dann sagte er, okay, ich gehe auf der und der Frequenz jetzt auf Sendung. Schalt mal in München ein, ob du auf der Frequenz irgendwie was hören kannst. Und das haben wir gemacht und nach verschiedenen Tests haben wir festgestellt, für einen etwas geringeren Aufwand, denn wir hatten mit Sicherheit nachher nicht allzu viel Geld zur Verfügung. Eine Möglichkeit war eigentlich dieser Berg Zierock die ideale Lösung, um anzufangen.
Wenn es da zwei Deutsche nach Italien / Südtirol kommen, da gibt es ja auch Gesetze. Wäre es überhaupt möglich, dass man da Privatradio dann einfach aufmachen können hat?
Ja, es gab ja noch nicht das Europa so, wie es bei uns war, aber es gab ein Gesetz, dass Deutsche auch in Italien arbeiten konnten. Daraufhin hätten wir also sozusagen durchaus einen Beruf dort ausführen können und das war eben dann die Möglichkeit, die uns die Chance dazu gab. Denn der Privatfunk in Italien lief durch ein Gesetz, das jedermann in Italien erlaubte, Privatradio zu machen. Das kann man sich hier gar nicht vorstellen. Zwar ging das ganz einfach. Also wir haben das dann so gemacht, um diese Radiolizenz in Anführungsstrichen zu bekommen, musstest du ein offizielles Blatt kaufen, eine sogenannte Carta Bollata. Auf dieses Blatt schriebst du drauf, ich habe einen Sender so und so, ich habe eine Antenne so und so und gehe heute an dem und dem Datum ab die an der Frequenz auf Sendung. Das Ganze hast du in einen Briefumschlag getan, in den Briefkasten gesteckt und ab dem Moment durftest du senden. Irgendwann kam dann natürlich jemand, um zu kontrollieren, ob die Frequenz frei ist, auf der du sendetest. Aber die kam meistens so nach ungefähr einen Monat oder so. Wenn du seit einem Monat auf einer bestimmten Frequenz sendest, ist klar, dass da kein anderer drauf ist, sonst hättest du dir mit Sicherheit schon längst einen anderen gesucht. Und das war eben dann der Grund. Und damals war natürlich längst noch nicht so viel auf den Frequenzen los. Die ganzen Radiofrequenzen waren, sagen wir mal, hochdeutsch gesagt, noch tot. Also der Frequenzbereich über 104 Megahertz war teilweise in Deutschland noch gar nicht erlaubt. Und in Italien ging das schon von vornherein bis 108 Megahertz. Damit hatten wir natürlich sehr viele Chancen. Und am Brenner, es war tote Hose. Es waren vielleicht drei Sender, die dort so empfangen waren. Also wir hatten überhaupt keine Konkurrenz am Brenner und konnten uns die Frequenzen je nach Gusto so aussuchen.
Man, die Technik ist ja nur das eine, aber habt ihr dann auch schon irgendwelche Ideen gehabt, wenn man einen Sender hat, was sendet man dann überhaupt?
Ja, das haben wir gesagt, das ergibt sich. Nein, so einfach war es uns natürlich nicht gemacht, aber das Gute war, wir hatten beide ein irres Interesse für tolle Musik und hatten locker luftigen Moderationston immer schon im Koppe gehabt. Haben gesagt, irgendwie kriegen wir das schon hin. Und nochmal ganz kurz zu dem Mast. Wir brauchten ein Senderhäuschen. Auch so ein Senderhäuschen. Meistens baut man da ein großes Holzhäuschen hin oder so. Kostet auch gleich diverse Tausende von Mark. Und dann haben wir gesagt, okay, wie kriegen wir das am billigsten realisiert? Und dann sind wir irgendwo an einer Baustelle vorbeigefahren und haben gesagt, ach guck mal, da ist so ein kleines Aluminiumhäuschen. Ein Klohäuschen war das. Und gesagt, das versuchen wir mal rauszukriegen. Dann haben wir dieses Klohäuschen, also nicht genau das, was da stand. Wir haben natürlich ein sauberes gekauft, das ist ganz klar. Das haben wir unten an den Mast rangestellt. Da lief dann das Stromkabel rein und da konnten wir dann sozusagen nachher unseren ersten Sender einstellen und die Antennen, die ich mittlerweile gebaut habe, konnte ich dann auch Stück für Stück an diesen Mast hängen, denn wir hatten den örtlichen Schlosser noch mit reingekriegt in unser Team und der hat mir geholfen, die Halterung für die Antennen dort oben am Mast anzuschweißen. War eine abenteuerliche Sache und haben die Masthalterung angeschweißt und dann haben wir die Antennen, 8 Stück, angebracht und die ganzen Antennenkabel in dieses Klohäuschen reingefahren und ja, und dann ging es jetzt, muss man natürlich auch irgendwo Musik machen, wie du schon ganz richtig gesagt hast. Wir konnten uns ja nun schlecht unten in das Klohäuschen reinsetzen und da die Sendung moderieren. Also haben wir gesagt, okay, jetzt müssen wir irgendwo ein Studio haben. Auch das kostet Geld, war klar und dann haben wir die glorreiche Idee gehabt. Am Ort Brenner waren wir schon relativ oft, wenn wir da waren, im Hotel Olympia gewesen. So eins der ersten großen Hotels dort unten und haben mit denen gesprochen und gesagt, du, wir können tolle Werbung machen für euch, speziell nach Innsbruck hin, das ist ja so euer Einzugsbereich, können wir vielleicht eins von euren Zimmern haben, um dort ein Studio einzubauen. Und ja, sagte ja und so und hin und her. Nach viel Handelei, da haben sie gesagt, ja okay, dann baut das erstmal ein. Fürs Erste könnt ihr das machen. Ja, und das war dann sozusagen unser Studio. Ich habe dann oben an dem Schornstein von dem Hotel kleine Senderantennen gemacht. Wir hatten einen kleinen Sender im Studio und dort. Und von dem Sender aus habe ich mit der Antenne oben auf den Berg hochgestrahlt. Oben auf dem Berg habe ich eine Empfangsantenne hingesetzt. Und direkt an die Empfangsantenne habe ich dann einen UKW-Radioempfänger, so einen Tuner, kennt damals auch jeder. Ja, und das waren so unsere ersten Anfangssachen. Und dann ging es also los und dann haben wir beiden, also Joe und ich, angefangen. Ich war meistens oben auf dem Berg, hatte unten Sendung gemacht. Und dann ging es auch los, dass wir manchmal so schon die ersten Interessenten in Innsbruck gehabt haben. In Innsbruck kam der Sender wirklich gut an. Und da kriegten wir unsere ersten DJs. Und dann fing sozusagen das erste Radioleben an.
Das war's wieder für heute. In der nächsten Folge gibt es im Gedenken an Jürgen von Wedel noch mehr zur spannenden Geschichte von Radio Bavaria International zu hören.
Ein ganz herzliches Dankeschön an Thomas für diesen Beitrag und das war's schon wieder fast in unserem DX-Programm hier von Radio HCJB. Wie vorhin erwähnt, hier noch unsere Adresse, damit ihr uns gerne schreiben könnt. Die lautet Radio HCJB Deutschland, Postfach 2504 in 32715 Detmold oder schickt uns einfach eine E-Mail unter info@hcjb.de. Wie gesagt, das war's dann für heute, für das Wochenende 18. 19. Juli und schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Schaltet gerne nächste Woche wieder ein. Hier am Mikrofon verabschiedet sich Horst Wiese. Ich wünsche euch eine schöne Woche, gute X und Gottes Segen und bleibt auch gesund. Und